informieren, verstehen, helfen. Darum soll es also gehen. Es geht nicht um eine Bibelarbeit, die ich jetzt halten möchte, auch nicht um eine Predigt, eine Andacht, sondern wirklich, ich möchte zu dieser Sache sprechen, die angekündigt ist. Und wer etwa mitschreiben will, der darf wissen, dass wir als ersten Punkt das Begriffliche und das Grundsätzliche zum Thema Homosexualität klären wollen. Also erstens Begriffliches und Grundsätzliches. Es gibt eine falsche und auch eine richtige Verwendung des Begriffes Homosexualität. Ein neueres Seelsorgerbuch sagt dazu, ein Homosexueller sei ein Mensch, der homosexuelle Handlungen ausübt. Und das erscheint im ersten Augenblick irgendwo plausibel, aber ich muss doch mal deutlich sagen, das stimmt nicht. Denn es gibt eine beachtliche Anzahl von betroffenen Menschen, ich nenne sie einfach betroffen, und sie sind auch Betroffene, eine beachtliche Anzahl, die haben nie in ihrem Leben homosexuelle Handlungen im engeren Sinne ausgeübt und sind gleichwohl echte Homosexuelle. Und umgekehrt kommt es auch vor, dass in dieser Welt, wo es ja die unmöglichsten Dinge gibt und wo die unmöglichsten Dinge möglich werden, dass wir Menschen antreffen, die durchaus homosexuelle Handlungen ausgeübt haben oder auch bedenkenlos sie ausüben, und die sind dennoch keine Homosexuellen im Sinne der Definition. Über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Homosexualität entscheidet ganz allein das innere Gefühl des Betreffenden. Da gilt wirklich das Wort, das Paulus in einem anderen Zusammenhang sagt: Niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist, der im Menschen ist. Und nur der Homosexuelle selber kann beurteilen, ob er ein Homosexueller ist oder nicht. Aber die Gefühlslage ist das Entscheidende. Christen wissen aus der Verkündigung, dass man auf Gefühle nicht immer so achten soll und nicht immer bauen soll. Es gibt einen Glauben ganz ohne Gefühl, es gibt auch einen Glauben gegen Gefühl. Aber in diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf das Gefühl zu blicken. Und das Gefühl allein entscheidet, ob wir es mit einem echten Homosexuellen zu tun haben oder nicht. Es gibt weitere begriffliche Unterscheidungen, die man auch machen muss. Und zwar, es gibt den ausübenden Homosexuellen, der also diese seine Neigung und seine Lagung, dass er ihr nachgeht und sie auslebt. Und es gibt den nicht ausübenden Homosexuellen. Es ist ein Grund zu großer Freude, wenn einer, der ausgeübt hat, es nicht mehr tut. Aber es ist noch immer ein Homosexueller, das muss uns klar sein. Bei Frauen nennt man die Homosexualität lesbische Liebe. Nach einer griechischen Dichterin Sappho, die auf der Insel Lesbos lebte und dort eine Mädchenkolonie hat. Es gibt allerdings Fachleute, die stellen ernsthaft die Frage, ob diese Frau auf der Insel, diese Sappho, ob sie wirklich lesbisch war. Das ist so sicher auch nicht, aber der Begriff ist wichtig. Dann weiter gehört es zum grundsätzlichen Wissen, dass es bei Tieren keine echte Homosexualität gibt im Sinne der menschlichen Kondition. Ganz entscheidend. Es gibt zwar heute ein großes Bestreben in der Welt, Homosexualität als etwas völlig Normales darzustellen, als eine Schöpfungsvariante, so wie Rechtshänder, die meisten schreiben mit der rechten, aber es gibt eine, die kriegt es mit der linken besser. Ja, so ungefähr, und so eine Abweichung von der Norm, und da müssen wir uns nicht. Und da werden viele Argumente aus der Biologie bemüht, ja, dass man gewisse Fische beobachtet, Stichlinge, Homosexualität bei Stichlingen und bei Bakterien und bei Würmern und bei Ratten und so weiter. Man muss doch deutlich sagen, bei Tieren gibt es keine echte Homosexualität im Sinne der menschlichen Kondition. Man kann zwar beispielsweise Ratten im Laboratorium, also mit gewissen chemischen Substanzen, derartig beeinflussen, dass etwa ein Rattenmännchen versucht, einen Artgenossen ebenfalls zu bespringen, und man kann sagen, das ist eine Homosexualität. Aber wenn man eben dieses Tier also in das freie Leben hinauslässt, dann wird es sich ein Rattenweibchen suchen und dann Nachkommen zeugen, und da gibt es nicht eine Bevorzugung des Männchen und eine Ablehnung des Weibchens oder so. Und genau das ist also ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der menschlichen Neigung, bei der menschlichen Homosexualität ist es also oft so, ja meistens, dass das Gefühl für einen Menschen, das erotische Empfinden für einen Menschen des gleichen Geschlechts ganz stark vorhanden ist. Gleichzeitig aber ist also das Normale, die normale Gefühlsstruktur ganz stark vermindert. Ich habe mal also einen homosexuellen Mann, 22 Jahre alt, ich will jetzt mal so diese trockenen Dinge mal ein bisschen mit Beispielen auch untermauern, damit das anschaulicher wird. Ich habe ihn mal gefragt, wie empfindest du denn also, wenn du ein Mädchen siehst? Also er hat mir etwa gesagt, ich kann ein Mädchen natürlich betrachten und kann auch gewisse Eigenschaften feststellen. Ich kann feststellen, ob das ein hübsches Mädchen ist. Das sehe ich, selbstverständlich habe ich den Blick. Und ich kann auch charakterliche Eigenschaften feststellen. Ich kann feststellen, ob sie fleißig ist oder nicht so fleißig, ob sie ordentlich ist oder nicht, verträglich oder zänkisch. Und all solche Dinge, das kann ich, anständig oder unanständig, das kann ich alles wahrnehmen und ich kann es auch schätzen. Aber ich kann nicht den leisesten Anflug eines erotischen Empfindens, wie es doch nötig wäre, wenn ich heiraten wollte, für so ein Mädchen, mag sie noch so hübsch sein, empfinden. Dagegen überfällt es mich ganz stark, wenn ich einen Mann sehe. Das war wohlgemerkt ein nicht ausübender Homosexueller. Und ich habe den Mut zu sagen, ein Kind Gottes. Ich komme auf ihn nochmal zu sprechen. Ja, also da sehen wir einmal, wie das ist. Und beim Menschen ist es also so, dass die Fähigkeit, sich zu einem Menschen, zu einer Person des anderen Geschlechts hinzuwenden. Ich sage das jetzt mal unter Absehung jeglicher Ethik und einfach mal so als fast biologische Tatsache, dass das bei Menschen ganz stark vermindert ist. Bei einigen gibt es sogar die Vorstellung des Ekels. Also so ist das. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wie erlebt der Homosexuelle seine Gefühle? Ich muss gestehen, bevor ich mich intensiver mit dieser Thematik beschäftigte, und ich kam ja durch die Seelsorge dazu, habe ich immer gedacht, das ist irgendwo eine dumme Angewohnheit, die Homosexualität. Eine dumme Angewohnheit, von der die Betreffenden dann nicht mehr los können, habe ich gedacht. Aber das stimmt nicht, so einfach liegen die Dinge nicht. Der Homosexuelle erlebt seine Gefühlswelt so, dass er neigt, das als Liebe zu bezeichnen. Er erlebt Liebe, es gibt Tränen, es gibt Schwüre, es gibt Eifersuchtsszenen, es gibt Selbstmordgedanken und durchgeführte Selbstmorde aus emotionalem Antrieb. Ich kann es nicht nachprüfen, einer der Forscher schrieb, die Homosexuellen seien die soziologische Gruppe mit der höchsten Selbstmordquote. Nicht wichtig ist es zu wissen, wie die homosexuelle Sexualität im engeren Sinne funktioniert. Zumal im Westen, im Osten, da aus der DDR, wo ich herkomme, war das bisher anders, aber hier im Westen, da gibt es also derartig offene Zeitschriften und so, da muss man also fast sich dran gewöhnen. Das ist also auch eine neue Erfahrung, Ostbürger machen. Da, wo ich immer meinen schwarzen Tee gekauft habe, da ist jetzt ein Sexshop drin. Früher war es ein Delikatladen der DDR. Es ist nicht wichtig, das zu wissen. Und ich möchte es auch sagen, wenn wir seelsorgerlich mit solchen Menschen zu tun haben, beißen wir uns bitte auf die Zunge, wenn uns etwa die Idee kommen sollte, was habt ihr denn gemacht, zu fragen. das wichtig nicht wissen. Ich möchte aber sagen, dass man sich ausgeübte Homosexualität nicht einseitig als Analkoitus, um mal das trockene wissenschaftliche Wort zu gebrauchen, vorstellen soll, sondern es gibt alles, was es grundsätzlich auch zwischen Mann und Frau geben kann, sofern es die Anatomie hergibt. Mehr sage ich dazu nicht und mehr muss auch nicht gesagt werden. Wir wollen zu einem zweiten Punkt übergehen, und zwar zweitens, ist Homosexualität normal? Nun kann man natürlich sagen, wie kann man denn so eine Frage stellen, hier in solchem Kreis. Aber wir wollen die Frage stellen, ist Homosexualität normal? Die Demoskopen, die sich also mit Tendenzen, mit der Erforschung von gewissen Tendenzen der Bevölkerung beschäftigen, sagen oder schätzen die Anzahl der Betroffenen zwischen 2 und 5%. Ein deutscher Forscher, der um die Zeit des Ersten Weltkrieges und nach dem Ersten Weltkrieg das Thema Homosexualität bearbeitet hat, Magnus Hirschfeld, er war selber Theologe und Mediziner und selber auch Homosexueller. Er hat 4% geschätzt. Aber man kann bestimmt sagen, dass die Tendenz, dass homosexuell betroffene Menschen da sind, dass sie steigend ist. Die Tendenz ist steigend. Das heißt, der Prozentsatz wird größer. Und er muss deswegen größer werden, weil unsere Welt immer mehr eine Welt ist, die kaputt geht. Auf der einen Seite also wird sie technisch perfekt. Manche Menschen glauben an die Machbarkeit aller Dinge. Aber auf der anderen Seite geht immer mehr an menschlichen und familiären Strukturen kaputt. Und deswegen werden wir in aller Zukunft diese Gruppe auch in den Gemeinden nicht übersehen können. Das ist ganz sicher. Aber die Frage lautet, ist Homosexualität normal? Von der Geschichte her müssen wir sagen, die Menschheit hat zu jeder Zeit aus einem natürlichen Gefühl heraus den Eindruck gehabt, und es lässt sich belegen, lässt sich historisch belegen, Homosexualität sei nichts Normales. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass von Gott her im Gesetz Gottes, drittes Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13 beispielsweise als eine Stelle, Homosexualität, ausgeübte Homosexualität unter Männern, wohlgemerkt, mit der Todesstrafe bestraft wurde. Dies wird mit der Todesstrafe belegt. Bei den großen historischen Völkern des Altertums, bei den Babyloniern und bei den Assyrern gab es auf Homosexualität Todesstrafe. Obwohl der König Sanherib als ein Homosexueller, als ein verweichlichter, effeminierter Homosexueller geschildert wird. Ist vielleicht auch mal interessant. Wir wissen aus Griechenland, dass dort die Homosexualität sehr weit verbreitet war. Also manche Überlieferungen und manche Sagen des klassischen Griechenland müssen auf dem Hintergrund der Homosexualität verstanden werden. Man kann das also, was weiß ich, wenn die 12-jährige Knaben also dann die Odyssee lesen beispielsweise und so, da ist kaum schon genügend Vorwissen vorhanden, um das voll zu verstehen. Also Achilles und sein Freund Patroklus beispielsweise, das muss man auf homosexuellem Hintergrund verstehen. Ja? Trotzdem kann man auch aus Griechenland Argumente beibringen, die zeigen, dass die Bevölkerung Griechenlands die Homosexualität abgelehnt hat und hat sie als unnatürlich und unnormal empfunden. Es ist gar nicht so, dass alles nur eine Sache der Kultur wäre und die christliche Kultur hat nun alles verkorkst, ja, so wird es heute dargestellt. Es ist nicht so. Ebenso war das in Rom. Die Zustände des alten Rom, die lesen wir ja im Römerbrief Kapitel 1, da kommt Paulus auf sie zu sprechen. Aber die römische Bevölkerung hat die Homosexualität nicht als gut empfunden. Also man darf das bestimmt sagen, dass dem Menschen ganz allgemein das Gefühl mitgegeben ist, Homosexualität ist nichts Normales. Und derzeit haben wir ja also einen gewaltigen Vormarsch der Normalitätsbefürworter. Es gibt Normalitätsbefürworter unter den Medizinern, unter den Psychologen, unter den Lehrern, unter den Theologen natürlich auch. Das ist ganz klar. Die sagen, es ist eine, die befürworten das. Es ist normal. Es gibt ja dann auch eine atemberaubende Frechheit, mit der sich Homosexuelle hinstellen und sich dazu bekennen. Neulich hörte ich im Radio, das alte Walter Momper, der Bürgermeister, ehemalige Bürgermeister von West-Berlin, gefragt wurde, einfach offen gefragt, wann er sein letztes homosexuelles Erlebnis hatte oder so. Also mit dieser Frechheit, sage ich doch mal, dass überhaupt die Frechheit ist mehr und mehr als so eine Eigenschaft des modernen Menschen, des von Gott gelösten Menschen, wird das gehandhabt. Dennoch dürfen wir wissen, das, was da eiskalt und scheinbar ohne jede, also völlig locker über die Zunge geht, auch in den Betreffenden ist immer, immer das Gefühl drin, dass das, was sie machen, nichts Normales ist. Das dürfen wir wissen und dürfen es in jedem einzelnen Fall voraussetzen, wenn gleich einer noch so cool und locker dasteht und scheinbar wie ein Fels und auf seine Neigung pocht. Es ist immer da. Es ist immer etwas im Gewissen des Menschen, das eine verurteilende, von innen heraus eine verurteilende Funktion ausübt. Nun wollen wir einmal wenigstens einige Argumente der Normalitätsbefürworter kennenlernen. Und zwar, der erste Gedanke, den wir hier erwähnen wollen, ist das sogenannte Bisexualitätskonzept. Das Bisexualitätskonzept. Und zwar zwei Forscher, die also deren Namen bekannt geworden sind um die Erforschung der menschlichen Sexualität, Masters und Johnson, derzeit ein Ehepaar, haben 1979 also ein Buch über die Homosexualität herausgegeben. Und da sagen sie, der Mensch, jeder Mensch sei im Grunde genommen dazu veranlagt, sowohl für einen Menschen des gleichen Geschlechts als für das geschlechtliche Gegenüber, also als Mann beispielsweise, sowohl für einen Mann als auch für eine Frau, ein erotisches Empfinden zu entwickeln. Und das sei eine Sache des kulturellen Einflusses, der Prägung, der Erziehung, ob dann die Entwicklungsrichtung mehr in die eine Seite oder mehr nach der anderen Seite, also hin, ob die Weiche mehr so oder so gestellt wird. Das ist das Bisexualitätskonzept. Also ganz locker gesprochen, ein Mensch sei grundsätzlich mal zu beidem hin veranlagt. Ich möchte dazu, wir können nachher dann darüber diskutieren, ich möchte dazu nur so sagen, wir sollten dieses Konzept nicht glauben, wir sollten es von der Bibel her nicht glauben und es spricht auch nichts dafür. Die Bisexualität, die es gibt, müssen wir eher einschätzen als eine schwache Form von Homosexualität. Zweitens, viel wichtiger und stärker ist ein Argument, das ein DDR-Forscher beigesteuert hat, und zwar ein Professor am Endokrinologischen Institut der Berliner Charité in Ost-Berlin, Professor Günther Dörner. Günther Dörner. Und er sagt, Homosexualität sei im Grunde genommen von Mutterleibe an programmiert. Ich will jetzt nicht zu intensiv in die Einzelheiten dieser endokrinologischen These eindringen. Nur so viel sei gesagt. Günther Dörner führt aus und sucht durch Experimente, besonders an Ratten, es auch zu belegen und zu beweisen, dass das Blut, das ja während der Schwangerschaft, das Blut der Mutter, das während der Schwangerschaft den Embryo durchfließt und ihn ernährt, dass diesem Blut eine gewisse Menge an Testosteron, das ist männliches Prägungshormon, gegeben ist. Das ist auch ohne jeden Zweifel der Fall. Und dass die Höhe dieses Testosteronspiegels dafür verantwortlich sei, wie sich etwa so im dritten Schwangerschaftsmonat das Gehirn entwickelt, dass es entweder mehr zum männlichen oder mehr zum weiblichen Empfindungstypus hinginge. Und wenn ganz einfach, also wirklich grob vereinfacht gesprochen, wenn an diesem Hormonspiegel etwas nicht stimmt, wenn er etwa zu hoch ist, also im, ja, oder zu niedrig, wird also eine Fehlprägung erreicht nach Günther Dörner. Und das ist das gewünschte Argument für die homosexuelle Szene heute. Dass dann nämlich, wenn das stimmt, endlich mal gesagt werden kann, bitte, da haben wir's. Und es gibt auch viele Christen, jedenfalls im Osten, also ich kann es nur von uns her, also von den neuen Bundesländern her, sagen, viele Christen, die relativ ahnungslos und gedankenlos, also etwas von Hormonen und so, dahin reden. Das sollten wir nicht tun. Ja, das sollten wir nicht tun. Ich möchte dagegen sagen, dass das endokrinologische Argument auch nicht stimmt. Und zwar aus der Zwillingsforschung gibt es also ganz, ganz starke Argumente gegen diese endokrinologische These. Eineiige Zwillinge etwa haben absolut das gleiche genetische Substrat. Also absolut die gleichen Erbanlagen. Und werden von absolut dem gleichen mütterlichen Blut durchströmt. Doch völlig klar. Und trotzdem haben wir den Fall, dass bei eineiigen Zwillingen der eine homosexuell ist und der andere eben nicht. Und wir sehen an diesem Beispiel, dass andere Faktoren für die Genese, also für die Entstehung einer Homosexualität, verantwortlich gemacht werden müssen. Die liberale Theologie setzt sich auch ein für die Normalität und sucht Homosexualität biblisch zu beweisen. Gern nimmt man David und Jonathan. Ja, David und Jonathan. Natürlich muss uns klar sein, dass das Unfug ist. Also all diese Argumente, die man aus der Bibel gewinnen will für Homosexualität, haben etwas Gezwungenes. Also wirklich mit Macht an den Haaren herbeigezogen. Wenn David, der König David, ein Homosexueller gewesen wäre, dann wäre die Bathseba-Geschichte nicht passiert. Also das muss jedem klar sein, der von der Sache überhaupt was versteht. Ja, das ist also wirklich Unfug. Es gibt noch andere Gedanken der liberalen Theologie. Ich spreche sie nicht aus in diesem Kreis. Also manches ist mir wirklich zu blöd und grenzt auch an die Blasphemie, an die Lästerung. Also es gibt ja Gedanken, die haben schon was Negatives, wenn man sie auch nur ausspricht, auch wenn es nicht meine Gedanken sind. Also wir gehen darum wieder ein Stück weiter, und zwar drittens jetzt das Urteil der Medizin. Nun muss ich sagen, ich spreche jetzt noch immer, muss es wiederum betonen, aus dem Hintergrund der ehemaligen DDR. Aber ich nehme an, dass es hier in den alten Bundesländern also nicht sehr viel anders ist. Wenn irgendein Mensch, ein junger Mensch gewöhnlich, wenn der Nöte und Probleme hat an diesem Punkt, dann kommt es häufig vor, dass auch Christen sich gar nicht kompetent fühlen und dass sie sagen, lieber Peter oder lieber Klaus oder Inge oder was weiß ich, geh zum Arzt und lass dich mal richtig untersuchen. Ja, also geh zum Arzt. Das ist einfach, also wenn Christen nicht weiter wissen, geh zum Arzt. Nun, nichts gegen die Medizin. Aber die Medizin, das müssen wir wissen, hat sich weithin dem Normalitätskonzept angeschlossen. Bei uns in der DDR war die Philosophie etwa so: Wenn ein Homosexueller an der Drehmaschine steht und kann sie bedienen und einschalten, was macht das? Das Wichtige ist, er bringt seine Produktivleistung, er macht seine Arbeit, und wenn er die gut macht, ist doch gut. Ist doch der Maschine egal, ob der ein Homosexueller einschaltet oder so. Ja? Also die Mediziner waren angewiesen, nur dann Hilfen zu geben, wenn der Betreffende unter seiner Neigung leidet. Dann sollten sie ihm helfen. Aber die Hilfe geschah meistens dadurch, dass sie ihm helfen wollten, seine Homosexualität anzunehmen und zu akzeptieren. Ich denke jetzt in diesem Augenblick an einen anderen betroffenen jungen Mann, der in solcher Not zu einer Ärztin ging. Die Ärztin guckt ihn an und dann sagte sie eiskalt und brutal, was ist los mit Ihnen, Sie sind schwul. Und hat ihn also so schlimm behandelt, dass der Betreffende, also ich würde sagen, einen nervenzusammenbruchsähnlichen Schock oder sowas bekam. Es war auch ein Christ, ein kindgläubiger Eltern. Also das müssen wir schon sagen, dass der Gang zum Arzt, der mag sonst immer geraten scheinen, wenn ich also Zahnschmerzen hätte, würde ich auch also immer stets den Zahn, mir selbst und anderen den Zahnarzt empfehlen. Aber das hilft dann oft nicht weiter, es sei denn, der Arzt ist ein Christ und womöglich ein Seelsorger, aber das ist dann wirklich eine andere Sache. Ich spreche jetzt von dem Arzt im Durchschnitt. Wenn einer leidet, dann sollte also geholfen werden, dass sie es akzeptieren können. Und in der DDR Standardlehrbuch der Neurosenlehre von Lemke und Rennert sagt, dass unter den Betroffenen, unter den Homosexuellen, 50% unter ihrer Neigung leiden. Das mag auch wichtig sein, 50%. Es ist auch wirklich so, es wird noch deutlicher werden, dass kein Homosexueller sich die Neigung herausgesucht hat. Und jeder würde, wenn er nochmal wählen könnte, würde schwerlich diese Variante von Empfindungsstruktur auswählen. Die große Frage ist jetzt die, gibt es von der Medizin her gesehen, und wir nehmen die Psychologie mit hinzu, gibt es irgendwo wenigstens einen Lichtstrahl von Hoffnung in diesen ganzen Dingen? Also gibt es wenigstens einen Ansatz, dass Medizin vielleicht doch mal was Positives also dazu sagen könnte? Dann möchte ich, bevor ich diesen Punkt weiterführe, uns doch zuerst mitteilen, ich für meinen Teil habe ein bejahendes Verhältnis zur Naturwissenschaft, zu jeder Art von echter Naturwissenschaft. Mein Traumberuf wäre Chemiker gewesen, ich wollte gern Chemiker werden, das ist nie geworden, ja. Aber ich habe ein absolut bejahendes Verhältnis zur Forschung und ich gestatte auch einem Psychologen, dass er Beobachtungen macht, dass er wissenschaftlich arbeitet, dass er versucht, verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe an sich ein positives Verhältnis dazu. Das heißt nicht, dass ich positiv spreche über die unterschiedlichsten psychologischen Konzepte, die da sind. Sigmund Freud beispielsweise. Unter den Fachleuten stellt sich immer mehr heraus, dass er ein Spinner war und ein Scharlatan und ein Betrüger auch. Der hat betrogen, so wie Ernst Haeckel betrogen hat im Sachgebiet Evolutionslehre. Ja, gerade in diesem Jahr war in der Zeitschrift Bild der Wissenschaft ein sehr lesenswerter Artikel über den großen Meister Sigmund Freud, kritische Artikel über Sigmund Freud erschienen. Aber das hat damit nichts zu tun. Und da möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, das man die Neurose-Theorie der Homosexualität nennt. Es gibt also eine gewisse Anzahl von Forschern, älteren und neueren Forschern, die sagen, Homosexualität ist eine neurotische Erkrankung oder eine neurotische Betroffenheit. Es ist dann auch eine Sache der Formulierung. Sie gehört hinein in die große Anzahl der Neurosen. Dazu gehört der Wiener Arzt Wilhelm Steeke. Der hat ein sehr lesenswertes Buch zum Thema Homosexualität geschrieben. Dazu gehört ein anderer Wiener Psychologe und ein großer, Kontrahent oder Rivale von Sigmund Freud, Adler. Dann ein Amerikaner, Charles Socarides. Und dann ganz wichtig sind zwei weitere Namen, wenn wir sie uns eben merken wollen. Und zwar ein holländischer Forscher, Johann Leonard Arndt. Johann Leonard Arndt. Und dann einer, der ein sehr wertvolles Buch geschrieben hat, Dr. van den Aardweg. Dr. van den Aardweg. Und dieser letztere, Dr. van den Aardweg, dem ist es geglückt, in der Tat eine Therapiemethode zu finden. Und zwar, man muss es so sagen, von denen, Nicht von den Hilfesuchenden überhaupt, sondern von denen, die seine Therapiemethode durchgehalten haben. Und das ist eine jahrelange, ein jahrelanger beschwerlicher Weg. Ein harter Weg und ein beschwerlicher Weg. Wir kommen nochmal darauf. Aber von denen, die diesen Weg durchgehalten haben, diese Zahl mal als 100% angesetzt, haben 65% doch eine ganz wesentliche Hilfe, manche eine völlige Hilfe empfangen. Wir wollen einige Fragen an die Neurose-Theorie stellen. Und zwar zunächst mal, was versteht man eigentlich unter einer Neurose? Vereinfacht gesprochen kann man sagen, bei einer Neurose sind die Nerven als solches in Ordnung. Die Nervenzellen sind in Ordnung und auch die Verschaltungen der Nerven. Und trotzdem ist das allgemeine Ergebnis so, dass man sagen könnte, hier läuft doch irgendetwas nicht richtig so, wie es laufen sollte. Charles Socarides hat gesagt, Homosexualität sei das Ergebnis einer frühkindlichen, unabgeschlossenen Trauer. Oder er hat es auch anders noch formuliert, einer fixierten Kindheitstrauer. Er wollte damit ganz einfach sagen, wenn ein Kind über längere Zeit in Verhältnissen leben muss, in dem es starken Seelenschmerz empfindet, und diese Forscher nennen das allgemein Selbstmitleid, wenn über eine längere Zeit hinweg stark ein solches Selbstmitleid empfunden wird, kann es passieren, dass in dem Kind dieses Selbstmitleid zu einer autonomen Struktur wird, die immer und immer und immer wieder vorhanden ist. Überhaupt kann es vorkommen, dass Emotionen, die wir in der Kinderzeit einmal hatten, im Erwachsenenalter mit großer Heftigkeit wieder aufleben können. Da bemerken wir, dass die Dinge noch ganz frisch da sind. Ich weiß von einem Mann, der hat es erlebt, dass er als Schulkind von seiner Mutter immer einem anderen Schuljungen und Mitschüler gegenüber, also in einer unangenehmen Weise gedemütigt wurde. Die Mutter stellte den eigenen Sohn immer wieder zurück und zog den anderen Jungen nach vorn. Der andere Junge war größer, war älter, war kräftiger, war stärker und schlug den einen. Und dann die Schulzeit ging zu Ende und da waren also 30 Jahre drüber hingegangen. Und plötzlich, also sieht der eine, der das eben so erlebt hat in seiner Kindheit, sieht nach 30 Jahren diesen ehemaligen Schulkameraden, der dann auch nach 30 Jahren völlig anders aussah. Er sieht ihn und hat sofort die ganze heftige Emotionalität und emotionale Empfindung einer starken Ablehnung, also genau das, wie das in der Kindheit war. Da merken wir, dass diese Dinge nicht vernarben wie eine Narbe, wie eine Wunde, die man sich am Körper zuzieht, sondern diese Dinge bleiben irgendwie, sind irgendwie Wunden, die nicht zuheilen. Und diese holländischen Forscher, besonders Johann Leonard Arndt und dann in der Weiterarbeit sein Schüler Aardweg, haben herausgefunden, dass ein solches Selbstmitleid eine ganz starke autonome Struktur in der Seele und, wenn man so will, im Gehirn des betreffenden Menschen werden kann und dass das wirklich auch so bleibt bis ins Erwachsenenalter hinein. Das heißt, also anders, mit anderen Begriffen und mit anderen, auf anderem Wege erklärt, im Homosexuellen speziell, aber auch in anderen Menschen, kann eine sogenannte infantile Seelenstruktur vorhanden sein. Das heißt also, kann eine seelische Gefühlskomponente da sein, die auf infantiler Stufe steht. Infantil heißt kindlich, das heißt so wie ein 10-jähriges oder 11-jähriges Kind empfindet. So dass man es dann mit einerseits mit einem Erwachsenen zu tun hat, der dann 25 oder 30 oder 40 Jahre alt ist, und gleichzeitig ist in dem betreffenden Menschen drin ein Kind, das sich betrauert und beklagt. Diese Klage hat einmal volles Recht gehabt, irgendwann in der Kindheit. Kann man auch zeigen. Aber jetzt im Augenblick besteht, ist die Zeit, die Kindheitszeit vergangen. Aber diese innere Struktur bleibt noch da, ist lebendig und kann sich in unangenehmer Weise bemerkbar machen. Die Psychologen helfen sich mit der Vorstellung des inneren Kindes. Und einen Anflug von dieser Erkenntnis haben wir alle schon irgendwo auch akzeptiert. Denn man sagt, also da gibt es irgendeinen Konflikt, und da sagen auch Erwachsene und einmal zueinander, sei doch nicht so kindisch, das ist doch kindisch oder albern. Und das ist wahr. Es ist wirklich, wirklich kindisch, und albern sind infantile Gefühlsreaktionen. Und überhaupt hat also der Volksmund und auch das Sprichwort hat eine sagenhafte Intuition und eine intuitive Treffsicherheit. Und das ist auch an diesen Stellen so. Oder man sagt von einem älteren Menschen, er wird ganz kindisch. Also infantile Formen, also Formen des Gefühls und des Seelenlebens, die für ein Kind angemessen sind, aber nicht mehr für einen Mann oder für eine Frau, die mitten im Leben steht. Und diese Mediziner, besonders der Doktor van den Aardweg, hat also eine Therapiemethode entwickelt, die in einem Dreischritt vorangeht. Ich will sie wenigstens einmal nennen. Und zwar sagt er, der Betreffende muss es lernen, sich selber richtig zu sehen. Er muss das machen, was man eine Selbstanalyse nennt. Ich kann jetzt diese Methoden nur mal so einen Schnellgang darstellen. Alles andere ist, ich kann auch Adressen nennen und weiter, wenn wir weitere Dinge wünschen. Er muss eine Selbstanalyse machen können, die zu einer zunehmenden Selbsterkenntnis führt. Und es gibt eine Selbsttherapie. Und da hat man festgestellt, dass eine Sache einen unwahrscheinlich hohen therapeutischen Wert hat. Und zwar ist das ein guter und gesunder Humor. Humor, echter Humor, ist das äußerste Gegenteil von Selbstmitleid. Ich weiß nicht, also wir sind ja Eltern, und Eltern von Kindern, die haben alle, denke ich, bei Kindern mal festgestellt, da gibt es für ein Kind Zustände, da befinden sie sich auf der Kippe zwischen Lachen und Weinen. Sage ich was Falsches? Da befinden sie sich auf der Kippe zwischen Lachen und Weinen. Wenn man sie ungünstig beeinflusst und töricht, ja, wie als wenn man, also was weiß ich, ein Fahrrad dreht und das Ventil ist ganz oben im indifferenten Gleichgewicht und etwas geht hier wieder zurück oder nach der anderen Seite. Ja? Wenn man sie unklug und unweise beeinflusst, dann heulen sie sich ein und haben einen Schmerz, der überhaupt nicht gut, und das ist nichts anderes als echtes Selbstmitleid. Allerdings für das Kind normal. Selbstmitleid ist nicht an sich eine Sünde, sondern ist etwas Geschöpfliches. Mit Selbstmitleid wird Trauer verarbeitet. Aber man kann es auch, dass sie auf der Kippe stehen und im nächsten Augenblick lachen sie. Und wenn sie lachen, ist es vorbei. Und weil wir es bei der Homosexualität auch mit kindlich-infantilen Seelenstrukturen zu tun haben, die Homosexualität ist im Grunde genommen eine kindlich-infantile Haltung. Ich werde es dann auch noch durch einige Beispiele noch deutlicher werden lassen. Zunächst mal müssen wir die mehr theoretischen Dinge einmal hören. Hilft ein gesunder Humor. Jeder macht das auch schon mal so, Eltern machen das schon mal so, dass sie so ein Kind, das jetzt über irgendeine Sache anfängt zu weinen, dass sie diese Sache übertreibend dem Kind vorstellen. Und da sieht das Kind ein, was es für ein Quatsch ist und lacht und hört auf und es ist unterbrochen. Haben wir alle schon festgestellt. Und dieses Prinzip, dieser Mechanismus, der ganz sicher funktioniert, der wurde von den Psychologen aufgegriffen, hat sich als therapeutisch wirkungsvoll erwiesen und wird gezielt eingesetzt. Diese Technik der Übertreibung, der wissenschaftliche Begriff dafür ist Hyperdramatisierung, die hat Dr. van den Aardweg besonders entwickelt. Und ich für meinen Teil bin geneigt, damit ernst zu machen, und ich empfehle das auch den Betroffenen, die ich betreue. Wir können nachher noch darüber sprechen, besonders wenn wir auch die geistliche Komponente dieser ganzen Dinge mit bedenken und bewegen. Wichtig ist aber auch hier, im Zentrum steht ein fester Willensentschluss. Ich will mich ändern. Und ich kann für mich Homosexualität nicht als Tatsache akzeptieren. Dieser feste Willensentschluss muss da sein, aber täuschen wir uns nicht, weil wir es mit infantilen Seelenstrukturen zu tun haben, hat dieser Willensentschluss oft wenig Kraft. So wie ein Kind. Das will auch mal gut sein, dann, aber das darf man nicht übermäßig ernst nehmen. Ja, das wissen wir alle, dass wir dann also Enttäuschung erleben werden. Ein Punkt, der für unsere Seelsorge wichtig ist: Ist Homosexualität Krankheit oder Sünde? Indem ich die Frage so stelle, begebe ich mich selber auf ein Glatteis. Ich möchte auch sagen, dass ich die Antwort jetzt mit großer Zaghaftigkeit gebe und dass sie auch angefochten werden kann und dass ich für die Anfechtung Verständnis habe. Ich möchte es so sagen. Die homosexuelle Tat ist Sünde. Die homosexuelle Tat, die ausgeübte Homosexualität ist Sünde. So wie der Ehebruch eine Sünde ist. Oder der Betrug oder eine Lüge oder irgendwas anderes. Es ist Sünde. Aber, ich drücke mich jetzt vorsichtig aus, das homosexuelle Gefühl, die Triebneigung, sollten wir in erster Linie als eine Betroffenheit sehen, die der Betreffende sich wirklich nicht selbst herausgesucht hat. Ich möchte also empfehlen, dass wir das unterscheiden lernen, dass wir zwischen der homosexuellen Tat unterscheiden können. Sie ist Sünde, da werden wir auch nicht weich, das sagen wir ganz klar. Aber das Wissen und die Beurteilung, dass dieses Gefühl ein Widerfahrnis ist. Ich liebe nicht das Wort Schicksal, aber eine Betroffenheit, die der Betreffende sich nicht rausgesucht hat, das müssen wir wissen und kalkulieren, und das kann uns auch helfen.